Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Laura Wrede, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie gehen einer seltenen Leidenschaft nach. Sie sind nämlich Falknerin. Wie würden Sie Ihre Leidenschaft beschreiben?
Also ich bin auch Jägerin, ja. Und die ganze Zusammenarbeit mit Tieren in der Jagd fasziniert mich komplett, ob das jetzt mit dem Hund auf die Jagd zu gehen ist oder mit den Pferden und besonders eben die Jagd mit den Falken, also die Beizjagd, diese Beziehung mit dem Mensch-Tier aufzubauen und zusammen natürlich zu jagen.
Sie haben eine ganz spannende Lebensgeschichte. Sie sind sehr viel rumgekommen in der Welt. Sie waren 7 Jahre in Katar, haben dort dann auch die Falknerei mit den Beduinen kennengelernt. Aktuell leben Sie auf Mallorca. Sie besitzen gerade 3 Falken. Wo sind die Falken aktuell?
Die sind gerade auf Mallorca und warten, bis ich morgen wieder zurückkomme und werden dann wieder geflogen. Genau, ich habe das in Katar bei den Arabern gelernt und das ist eine komplett andere Falknerei, wie sie jetzt in Europa ausgeübt wird. Zum Teil hat es eben viel damit zu tun, wie die Landschaft anders ist und wie man dann die Falken fliegen kann. Ich finde es wahnsinnig interessant, wie man durch die verschiedenen Länder das eben aus der Sicht der Tiere lernt, sich damit dann auseinanderzusetzen.
Ja, es hat ganz viel mit Tradition und Kultur zu tun.
Richtig.
Aber bei dem Thema Falknerei begegnet Ihnen wahrscheinlich auch der Tierschutz ganz schnell. Inwiefern achten Sie darauf, dass auch das gegeben ist?
Genau, das ist immer ein Thema und ich finde das auch ein sehr wichtiges Thema. Aber ich glaube, besonders bei Falken wird das oft und sehr schnell missverstanden, dass die Tiere irgendwie gequält werden oder angebunden werden oder diese Haube anbekommen. Und ich meine, mein ganzes Leben lang hatte ich Hunde und ich bin auch geritten und ein Pferd kommt wieder in den Stall zurück und wird ausgeritten und mein Hund kommt öfters an die Leine. Ja, also besonders, wenn ich in der Stadt bin oder über gefährliche Straßen überquere etc. Und meine Falken werden auch angebunden. Es gibt extrem viele Gefahren in der heutigen Welt, also sehr viele Falken sterben an Windrädern, an Elektrostrommasten und so weiter. Das ist zu ihrer Sicherheit. Aber die werden immer frei geflogen und haben auch die eigene Entscheidung, zurückzukommen.
Und dennoch ist es ja eine Jagd. Inwiefern ist beispielsweise dann in Katar das, was die Falken jagen, auch, gibt es da Abschusslisten wie bei uns? Wie ist so etwas geregelt?
Das ist leider noch nicht so gut geregelt. Das wird wahrscheinlich mit der Zeit kommen. Also da langsam machen das die Länder und betreiben einen aktiven Naturschutz, aber viel, viel später, als wir das gemacht haben. Trotzdem ist die Jagd mit den Falken also das Natürlichste, was es gibt, weil es gibt eben kein Gewehr und ich habe keinen Vorteil dem Tier gegenüber. Also es wird ganz natürlich wie in der Natur auch von dem Falken gejagt und da denkt man immer, der Falke ist immer der Gewinner und immer der Schnellste, aber die Tiere, ob das eine Ente, eine Taube oder ein Rothuhn, ein Rebhuhn, Fasan ist, die sind auch wahnsinnig intelligent und wissen, wie sie sich schützen sollen und wissen, wie die einem Falken entkommen müssen.
Sie sind gelernte Wirtschaftswissenschaftlerin, haben 7 Jahre in Katar gelebt und gearbeitet. Was hat den Ausschlag gegeben, dorthin zu gehen?
Ja, es war damals ein Land, was überhaupt nicht bekannt war, weil es war vor der FIFA-Weltmeisterschaftswahl.
Entscheidung für genau. 2022 in Katar.
Ja, richtig. Und ich muss sagen, da muss ich zugeben, da habe ich das erstmal googeln müssen, wo das überhaupt ist. Und da waren 2 Faktoren sehr wichtig. Kann ich dort als Frau Auto fahren? Weil das kennt man ja so aus Saudi-Arabien, dass das nicht geht.
Konnte man bis vor kurzem nicht, ja.
Konnte man bis vor kurzem eben nicht. Und da war die Frage, wie ist das in Katar geregelt? Und die zweite, kann ich meinen Hund mitnehmen ohne Quarantäne? Und als das geregelt war, bin ich gleich los, genau, und dorthin gezogen. Und wie gesagt, da mich die Jagd immer fasziniert hat, habe ich mich dort gleich in diese Falknerei in der Wüste verliebt.
Was war das denn für ein berufliches Angebot, was Sie dort bekommen haben?
Dort habe ich angefangen bei Qatar Foundation zu arbeiten in der PR- und Marketingabteilung für interne Kommunikation.
Und Sie hatten sich dort beworben oder wie ist dieses Angebot entstanden?
Genau,
kommt ja nicht aus heiterem Himmel.
Genau, ich hatte mich dort beworben, richtig.
Ja, und dennoch ist Katar ja ein Land, was eingeschränkt ist in freier Meinungsäußerung. Das Internet unterliegt der Zensur. Wie haben Sie das dort erlebt?
Sehr lustig. Also diverse Seiten sind einfach manchmal zensiert und also Es könnte sein, dass sogar SWR1 zensiert ist für keinen genauen Grund, weil das einfach durch Computerraster geht. Und dann kann man anklicken und sagen, man möchte die Seite wieder geprüft haben und frei bekommen haben. Und das ging. Und ganz am Anfang, als ich hingezogen bin, hat man das besonders gemerkt, weil wenn man Bücher oder DVDs mitgenommen haben, haben die danach geschaut, was das für Filme sind und haben auch Fragen gestellt. Es werden immer noch die Fotos von Frauen in Bikinis aus Magazinen werden mit dem Edding zensiert, also da wird immer drüber gemalt. Aber ich muss sagen, in der ganzen Zeit hat man jedes Jahr gemerkt, wie die offener und viel toleranter geworden sind, und besonders mit der Blockade ist das irgendwie sehr interessant, hat es den kompletten Gegeneffekt, dass sie viel offener sind und dass sie jetzt merken, wie die Meinung ihrer Mitmenschen wichtig ist und wie die in dem Fall sogar positiv waren.
Ja, seit 2017 gibt es die Blockade der Nachbarländer, Saudi-Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Und ist es da vielleicht auch eine gewisse Notsituation, sich zu öffnen? Kann das damit zusammenhängen? Also gerade heute trifft sich ja auch die deutsch-katarische Wirtschaftskommission in Berlin. Es heißt, man will in den nächsten 5 Jahren 35 Milliarden Euro in Deutschland investieren.
Ja, also das fand ich eben sehr interessant, weil ich glaube, zuerst sah das aus wie eine komplette Notsituation, und so haben das auch die Nachbarländer erhofft, dass Katar aufgibt und die das sozusagen einnehmen können. Aber was ich in dieser Zeit beobachten konnte, ist, dass Katar immer stärker geworden ist. Und wie gesagt, die Meinungsfreiheit, die haben das nie so richtig bewertet und jetzt verstehen sie den Wert. Und die Menschen sind jetzt extrem zufrieden mit ihrer Regierung und äußern das auch, wie Katar sich in dieser Zeit gibt. Weil es ist ein Notstand, und anstatt eben die Nachbarn irgendwie, die könnten zum Beispiel in Dubai den Strom abstellen von einem Tag auf den anderen. Ja, also all solche Spielchen wären möglich. Und die zeigen aber jetzt in dieser Zeit Größe und machen das alles nicht. Und das spricht sehr, sehr viel für dieses kleine Land, weil es ist unglaublich. Also wenn man sich das vorstellt, ist es einfach wie wenn die ganze EU plötzlich gegen Deutschland ist und alle von einem Tag auf den anderen alle Grenzen geschlossen sind.
Sie gehen der seltenen Leidenschaft nach, der Falknerei, und haben das 7 Jahre in Katar gemacht. Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Szene, als Sie Besuch bekamen aus Spanien. 3 Madrileninnen waren da. Und da stellten sich natürlich ganz viele Fragen. Ich könnte mir vorstellen, das sind die Fragen, die auch die SWR1-Hörer haben. Und viele, die erstmal von der Falknerei hören. Wie bekommen Sie überhaupt den Falken dann auch zurück? Wie rufen Sie den? Wie geht das Ganze vonstatten? Können Sie mal so eine Falkenjagd beschreiben?
Genau, das ist tatsächlich immer die Frage, lässt man den los, fliegt er aus dem Fenster, kommt er von allein wieder zurück? Nein, so ist es nicht. Also Falken, ob die aus der wilden Natur sind oder von Menschenhand gezüchtet sind, sind trotzdem wilde Tiere. Ja, und es sind auch keine sozialen Tiere wie jetzt Hunde oder Herdentiere, wie Pferde, und es ist definitiv kein Kuscheltier, sondern es sind Einzelgänger und eben wilde Tiere. Und was man macht, ist, dass man wirklich mit viel Liebe und extrem viel Geduld eine Beziehung zu dem Tier aufbaut.
Wie haben Sie das gemacht? Was war Schritt 1?
Also Schritt 1 ist erstmal tatsächlich den Falken zu verhauben, wo man auch sagt, oh Gott, was ist denn das für eine Tierquälerei, dem so ein Ding über den Kopf zu stülpen. Aber Falken haben einen extrem gutes Sehen, das können wir gar nicht nachvollziehen, wie extrem gut die sehen, und sind durch alles, was sie sehen, extrem gereizt. Also mit der Haube simuliert man dann sozusagen die Nacht und bringt man sozusagen den Vogel erstmal zur Ruhe, ja, dass er nicht gestresst ist. Und wenn man die Haube abnimmt, dann muss die Umgebung ganz ruhig sein, also am besten erstmal drinnen, und man präsentiert ihm ein leckeres Häppchen. Ja, also was beim Falken immer 100% Fleisch ist. Und das macht man ganz Schritt für Schritt, ähnlich jetzt wie bei anderen Tieren, aber natürlich, die sind natürlich ein bisschen wilder. Und da geht es darum, wirklich eine Beziehung aufzubauen, dass der Falke versteht, dass der Mensch ein Partner in seinem natürlichen Jagdverhalten ist. Ja? Der Falke hat einen natürlichen Jagdtrieb. Und wie ich schon vorher angedeutet habe, auch wenn wir denken, die jagen immer erfolgreich, weil das so ein wunderschön edler Falke ist, sind die auch oft, verfehlen die auch oft oder...
Ja, das kommt ein anderer Falke vorbei, Sie beschreiben das auch, und nimmt dann gerade das gefundene Fressen mit.
Genau, oder Adler, Habichte, also ich meine, es gibt sehr, sehr viele Tiere und Gefahren für die Falken, da sind die nicht alleine in der Natur. Und durch diesen Naturinstinkt und mit dem Vertrauen und der Liebe kann man dann eine Beziehung aufbauen, wo der Falke dann versteht, okay, der Mensch, der hilft mir, das ist sozusagen mein Partner mit zwei Beinen fest auf der Erde. Und ich begleite ihn mit meinen Schwingen und zusammen sind wir ein Team.
Ja, denn Sie wollen ja auch, dass der Falke auf Ihre Hand dann wieder zurückfliegt. Wenn wir uns jetzt in die Situation der Jagd versetzen, Sie sind dort in der Wüste, die Jagd findet statt. Wie ist der dann, der hat nichts zu futtern bekommen logischerweise, damit dieser Jagdtrieb vermutlich noch höher ist. Wie geht es dann vonstatten?
Genau, also der sitzt erstmal immer auf meiner Faust und dann zu Jagdbeginn wird er freigelassen. Und dann helfe ich ihm bei der Jagd und der Falke bleibt auf der Beute. Wenn er es nicht schafft zu jagen, was oft passiert, rufe ich ihn zurück auf ein Federspiel. Und dann weiß er, dass er bei mir trotzdem etwas bekommt, obwohl er keinen Jagderfolg hatte.
Gibt es da auch einen Stil? Wie würden Sie Ihren Stil beim Jagen beschreiben? Denn es gibt ja gute als auch schlechte Jäger bei der Falknerei. Gerade der Februar ist zum Beispiel in Katar ein ganz besonderer Monat, was die Jagdsaison angeht.
Genau, also in Katar, also in den arabischen Ländern, ist es ein komplett anderer Jagdstil. Es ist eine andere Form, und zwar ist es gegeben durch die Landschaft. Es ist eine Wüste, die komplett offen ist und extrem weit, die man sehr einfach überall mit dem Auto befahren kann. Und dort, wenn was gefunden wird, also andere Vögel, die man jagt, wird der Falke dann ausgelassen und es gibt eine richtige Verfolgungsjagd. Und in Europa wird es ab und zu auch gemacht, aber größtenteils gibt es bei den Falken die Anwärterjagd. Das heißt, der Falke steigt über den Falkner und wartet, bis er das Wild von unten hochmacht. Das ist natürlich praktischer in Jagdgebieten, die nicht so weitläufig sind wie die Wüste.
Sie nehmen uns mit nach Katar zur großen traditionellen Falkenjagd Al Ghalayl. Da haben Sie als einzige Frau dran teilgenommen. Welche Herausforderung war das?
Ja, das war eine extreme Herausforderung, weil ich das eben so gewöhnt war, immer mit dem Auto zu fahren, obwohl ich auch sehr gerne reite, sowohl Pferde als auch Kamele, war das da die Herausforderung, alles zusammen zu machen. Ja, reiten, die Salukis mitnehmen.
Salukis sind?
Die Windhunde dort, die arabischen, genau. Und reiten gleichzeitig mit dem Falken auf der Faust und ja, dann auch noch jagen. Und das ist so die traditionelle Beizjagd in den arabischen Ländern, eben bevor es Auto gab. Und also Handys sind auch verboten und alle technologischen Hilfsmittel, die es sonst so gibt, sind verboten, sondern man muss in der Wüste übernachten, man muss traditionellen Lagerfeuer machen und eben den ganzen Jagdtag Spuren suchen, ganz traditionell und jagen.
Und Sie leben dann dort mit Beduinen in der Wüste. Gab es da für Sie als einzige Frau überhaupt erstmal eine Infrastruktur dann auch? Vermutlich nicht, oder?
Nein, also die haben dann extra für mich ein separates Zelt gemacht, damit Männer und Frauen getrennt sind. Das war auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, es war definitiv eine Herausforderung für die, weil die sind es gewöhnt, dass Ausländer Frauen im Berufsleben stehen und dort in ihren diversen Unternehmen arbeiten oder auch in den ausländischen Firmen, die dort einen Firmensitz haben, die dort arbeiten. Das ist für die ganz natürlich und sehr normal. Aber in der Jagdwelt und Falkenwelt war das eine komplette Ausnahme. Das kannten die nicht.
Haben Sie vermutlich auch Vorbehalte erstmal erlebt, oder?
Ja, extreme. Also genauso wie ich es in der Berufswelt überhaupt nicht erlebt habe und auch in der Stadt gar keine Probleme, sondern in der Wüste und dass ich eben Falknerei dort ausüben wollte, habe ich extreme Vorbehalte erlebt. Und also das war am Anfang wirklich sehr, sehr schwer, sich da durchzusetzen.
Wie konnten Sie sich durchsetzen? Wie konnten Sie überzeugen?
Also für mich gab es einfach gar keine andere Option, weil das ist meine Leidenschaft und das wollte ich einfach ausüben, egal was die anderen jetzt darüber denken oder nicht. Also ich wollte da stetig lernen und man lernt ja auch mit den Tieren zusammen, also so wie sich die Tiere entwickeln und ich die beobachte, lerne ich auch mit und das wollte ich mir von niemandem nehmen lassen. Und desto mehr Zeit Zeit vergangen ist und ja, auch die Araber gesehen haben, dass ich wirklich jeden Tag mit meinen Falken in der Wüste war, haben die auch verstanden, dass das eine wirkliche Leidenschaft ist und nicht jetzt irgendwie eine Modeerscheinung von mir war.
Wer in die Wüste geht und wiederkehrt, ist nicht mehr derselbe, lautet ein arabisches Sprichwort. Inwiefern hat sie die Wüste denn verändert?
Ja, das muss ich sagen. Also die Wüste, das ist jetzt für immer wie ein Zuhause für mich. Und ich brauchte das immer so als Ausgleich zu dem Stress in der Stadt und im Büro und den vielen Leuten, habe ich immer die Wüste vermisst. Und sobald ich da war und diese ganze Stille und Ruhe und ganz in Ruhe mit meinen Falken sein konnten und mit den Pferden, da war ich irgendwie komplett eins. Also habe ich mich ganz gefühlt und einfach... So bin da total aufgegangen in dieser Wüste.
Katar ist materiell das reichste Land der Welt, Laura Wrede. Sie haben dort 7 Jahre lang gelebt. Wie haben Sie diese Widersprüche, die es dort gibt, im Alltag festgestellt?
Das ist jetzt...
Auf der einen Seite Tradition, auf der anderen Seite hat sich das Land in den vergangenen 100 Jahren rasend schnell entwickelt. Es galt mal als eines der ärmsten Länder der Welt noch.
Genau, also das ist vielleicht mehr als Widersprüche natürlich, die gibt's auch und ich glaube, die gibt's ehrlich gesagt in jeder Kultur, leider oder zum Glück, je nachdem. Aber ich glaube, es ist wirklich, was man merkt, ist diese extreme Entwicklung. Natürlich gibt's viel Ernährungsumstellung, wo sie sich damals vielleicht sehr, sehr gesund ernährt haben, haben die jetzt extrem viel Fast Food aus Amerika und sehr viele Süßigkeiten, die es davor nicht gab. Und in wenigen Jahren ist das da alles explodiert. Auch so von den ganzen Immobilien, von dem ganzen Aufbau. Man verliert sehr viel Wüste und sehr viel Natur und ständig entstehen Stadien und neue Gebäude, was zum Teil auch natürlich bei uns passiert ist. Also ständig verlieren Tiere Lebensraum und es entstehen neue Straßen, neue Häuser etc.
Und 80% sind Ausländer in Katar und da gibt es auch sehr viel Missbrauch. Wir haben über die Pakistani gehört, die Inder, die dort ausgebeutet werden. Ist das im Alltag sichtbar?
Schwierig, ja. Also das ist nicht immer sichtbar. Ich denke auch, das ist oft in anderen Ländern so, wo es Schwarzarbeiter gibt und so weiter, wo Leute ausgebeutet werden und das ist nicht immer sichtbar. Also die ganzen Leute, die wir hatten oder auch ein Fahrer und so weiter, die waren fest angestellt mit Visum und so, da gab es keine Schwarzarbeiter. Aber es gibt auch, und das führt natürlich immer zu Problemen, Leute, die kommen auf eine gewisse Arbeit, wurden dafür angestellt, haben ein Visum bekommen und reisen nie wieder aus, verstecken sich im Land und das führt natürlich zu Problemen, weil die dann kein offizielles Wohnen mehr haben und dann sind sie irgendwo und versteckt im Land. Und das führt größtenteils zu Problemen.
Wie ist Ihnen die Integration gelungen?
Also für mich gibt es da gar keine andere Option, weil ich das sehr interessant finde, mit anderen Menschen zu reden, mich zu integrieren und mich auf andere Menschen zuzugehen und dazu einzustellen. Aber was man wirklich immer wieder erlebt und besonders in Katar, da es mehr Ausländer als Einheimische gibt, hat da jeder so seine eigene Kultur, die er mitbringt und lebt und da auch gar nichts dran verändert. Also die Deutschen bleiben unter sich, die Engländer unter sich und die Spanier essen ihre Paella und bleiben unter sich und die Franzosen ihre Croissants. Also so diese ganzen, sage ich jetzt mal, kulturellen Vorurteile bleiben dort und werden größtenteils dort weitergelebt, ohne dass man sich jetzt integriert.
Hatten Sie, als Sie dort angekommen sind, vielleicht auch Vorurteile, die Sie dann revidiert haben, nachdem Sie Menschen dort auch kennengelernt haben?
Ich muss sagen, ich hatte wirklich fast gar keine Vorurteile. Mir ging es wirklich nur um 2 Themen. Kann ich dort Auto fahren? Muss ich mich dort verschleiern? Also das war sozusagen ein Thema. Und das andere Thema war mein Hund. Also ohne meinen Hund wäre ich dort nicht hingereist. Und beides war kein Thema. Und dann habe ich das auf mich zukommen lassen. Andere haben auch gesagt, jetzt reist doch erstmal dorthin und guck dir das an, ob es dir auch wirklich gefällt. Aber da ich eben nicht so viel Vorurteile hatte, ich kannte das Land nicht, ich kannte die anderen Länder nicht, habe ich einfach gedacht, ich lasse es auf mich zukommen. Und genauso habe ich das gemacht. Also ich hatte jetzt auch keinen Kulturschock, obwohl eine Freundin von mir kurz vor Abreise mir noch so ein Buch Kulturschock in die Hand gedrückt hat, was ganz gut war, weil ich so 2, 3 arabische Wörter schnell im Flugzeug noch gelernt habe. Aber das war wirklich alles, ich habe das alles auf mich zukommen lassen und war bereit, denen entgegenzukommen.
Und Sie tragen dann bei der Falkenjagd beispielsweise auch einen Turban. Das ist grundsätzlich eine männliche Kopfbekleidung.
Genau.
Wie wurde das aufgenommen?
Das wurde teils aufgenommen. Zum einen waren, glaube ich, ein paar glücklich, dass mein Kopf bedeckt war. Das war ja schon mal richtig in deren Ansicht. Zum anderen war es falsch, weil ich die Männeroption gewählt habe. Es war auch am Anfang eigentlich gar nicht, das ist mehr als Unfall passiert, weil es gar nicht meine Absicht war, einen Turban zu tragen. Ich hatte das immer als Schal getragen, weil es eben kalt ist im Winter. Nur einen Tag war es so extrem windig, dass ich die ganze Zeit die Haare im Gesicht hatte und so weiter. Und dann hatte mir das ein Katari als Turban gebunden und ich fand das wahnsinnig praktisch.
In den 70er Jahren waren die Falken in Deutschland fast ausgestorben. Laura Wrede, wie steht es heute um den Falken in Deutschland?
Ja, damals war das ein Riesenproblem wegen dem DDT, sowas ähnliches wie Glyphosat ist. Und die Falken sind fast ausgestorben. Heute steht es sehr, sehr gut mit dem Wanderfalken in Deutschland und auch ganz in Europa dank des DFO, des Deutschen Falkenorden, wo Falkner ganz gezielt in Gefangenschaft Falken gezüchtet haben, die dann gesund waren und die dann wieder ausgewildert haben, um wieder einen Wildbestand von Falken herzustellen.
Ja, wie ist das mit Tierschützern, wenn jemand einen Falken findet, der möglicherweise verletzt ist? Was sollte man tun?
Genau, das passiert sehr oft, dass es diverse Unfälle gibt und besonders bei jungen Falken, dass es da ein paar Bruchlandungen gibt. Also was man tun sollte, ist am besten den Falken in eine dunkle Box geben, damit es einfach für ihn Nacht ist und er erstmal ruhig ist, weil die natürlich in einem Schockzustand sind, und am besten sofort die Greifvogelhilfe anzurufen. Und die werden dann Falkner in der Nähe kontaktieren. Die gehen dann zu einem besonderen für Falken ausgerichteten Tierarzt, der erstmal schaut, ob sich bei diesem Unfall der Falke eine Verletzung zugezogen hat. Und dann wird der Falke beurteilen, wie fit dieser Falke ist, entweder direkt wieder freigelassen zu werden oder nach einem speziellen Training den Falken wieder fit zur Auswilderung zu machen.
Was unterscheidet den Falken denn eigentlich von einem anderen Greifvogel? Es gibt ja sehr viele. Beispielsweise, was ist der Unterschied zwischen einem Milan und einem Falken?
Ja, das sind unterschiedliche Greifvögel. Es gibt ja auch die Habichte und Sperber. Also damit meine ich, dass alle Greifvögel sollten definitiv zu einem kundigen Falkner gebracht werden. Also ein Falkner hat erstmal einen Jagdschein gemacht, wie man ja in Deutschland auch sagt, das grüne Abitur, weil man da eben nicht nur über Tiere, sondern einfach über die gesamte Natur lernt. Und dann, die Falkner haben auch abgesehen davon noch einen Falknerschein und da werden alle Greifvögel und Falken durchgenommen und die haben dann ein Fachkundewissen, wie sich diese Tiere verhalten, können diese Tiere lesen, haben natürlich auch Kontakte zu speziellen Tierärzten, die untersuchen können und können das dann beurteilen, wie fit die wieder sind für die Auswilderung, was sehr, sehr wichtig ist. Es gab Fälle, wo andere Zentren, also keine fachkundige Falkner, die wieder ausgelassen haben, bevor der Falk überhaupt fit genug ist. Und
damit tut man dem Tier keinen Gefallen.
Nein, keinen Gefallen, ganz im Gegenteil. Das ist entweder stirbt der, weil der leidig verhungert, oder er wird sofort gefressen von einem anderen, größeren Greifvogel. Ja, weil er sich gar nicht wehren kann.
Sie leben jetzt auf Mallorca. Wie hoch ist da die Anzahl der Falken? Vermutlich höher als in Deutschland.
Das kann ich jetzt so von den Zahlen direkt nicht beurteilen, aber es gibt auch einen sehr, sehr gesunden Falkenbestand, Gott sei Dank. Und da sind auch die Falkner sehr gut integriert mit dem Naturschutz. Also der Naturschutz, der kümmert sich um alle möglichen, auch die Schildkröten, die auf Mallorca gefunden werden, oder Igel werden viel gefunden. Darum kümmern die sich, aber wenn Falken gefunden werden, werden direkt Falkner angerufen und es wird auch immer von den Personen, die diese finden, einfach ja Einheimische oder Touristen, immer gefragt, wo der Vogel gefunden wird, und dann wird eben die ganze Stelle abgesucht, um versuchen, das Nest wiederzufinden. Ich war bei solchen Auswilderungen auch öfters dabei und manchmal fliegen die eben in Häuser und dann an den Klippen oder an größeren Gebäuden, auf der Kathedrale nisten zum Beispiel Falken, versucht man eben wieder zu finden, wo ihr Zuhause ist, um die möglichst dort auszuwildern, sofern sie eben gesund und fit sind.
Was hat jemanden um den Finger wickeln mit der Falknerei zu tun, Laura Wrede? Das haben wir gerade schon geklärt. Und jetzt geht's zum nächsten Sprichwort. Es gibt nämlich, ich habe es satt, hat auch mit der Falknerei zu tun. Inwiefern?
Genau. Das kommt eben davon, dass man die Beziehung langsam über das Essen aufbaut. Und wenn der Falke satt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann hat er auch alles satt. Dann möchte er auch in Ruhe gelassen werden und in Ruhe sozusagen verdauen. Und daher kommt das auch, dass man eben sagt, ich habe es satt im Sinne von nicht nur vom Essen, sondern ich möchte davon dann gar nichts mehr wissen. Und das möchte der Falke dann auch nicht bis zum nächsten Tag, wenn er wieder Hunger hat und dann auch Lust hat zu jagen. Keiner will ja mit einem vollen Magen einen Marathon laufen.
Sie hatten die Wüste in Katar, um mit Ihrem Falken auch morgens schon zu trainieren. Wenn man sich vorstellt, Doha, da kommt ein Wolkenkratzer, wird da aus dem
Nichts gestampft
und gerade wirklich ganz extrem. Wie finden sich die Menschen in der Stadt überhaupt zurecht? Denn Adressen gibt es dort gar nicht.
Nein, gibt es noch nicht. Und zwar nur bei den großen großen Wolkenkratzern. Da gibt es sozusagen eine Adresse, weil das ist so ein bekanntes Haus, das kennt man. Aber die Privathäuser, die haben keine Adresse, weil davor war das einfach alles klein, da kannte man sich. Und jetzt ist das so explodiert, dass es immer so an dem Kreisverkehr unten rechts, das zweite Haus links und dann nochmal einmal um die Kurve und dann wohne ich da. Das war immer sehr kompliziert, wenn man Einladungen hatte und ich bin auch öfters dadurch im falschen Haus gelandet. Und ich muss sagen, das hat mich immer wieder aufs Neue überrascht, wie herzlich ich trotzdem begrüßt wurde, obwohl ich immer wieder an falschen Häusern geklingelt hatte. Und nicht nur herzlich begrüßt wurde, die Leute haben versucht, mir zu helfen, die Familie entweder zu finden oder mich direkt aufs Abendessen eingeladen, weil die haben eine extreme Gastfreundschaft, muss man sagen.
Aber dennoch, wie ist es mit der Post, also wenn es keine wirklichen Adressen gibt?
Ja, die kann nicht geliefert werden, sondern man muss ein Schließfach bei der Postzentrale haben. Was kann nicht ausgeliefert werden, was keine Adressen gibt.
Gibt es so typische Fettnäpfe, vor denen Sie warnen können? Was sollte man beispielsweise bei den Beduinen auf keinen Fall machen?
Also man bekommt, also durch diese Gastfreundschaft bekommt man immer was angeboten, also einen frischen Tee oder diesen arabischen Kaffee oder dann eben, wenn man isst, alles immer mit der rechten Hand annehmen, niemals mit der linken annehmen.
Sind Ihnen persönlich Fettnäpfe passiert? Wahrscheinlich am Anfang schon, oder?
Nee, da jetzt gar nicht so viele. Ich habe das immer, also Fettnäpfchen jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe den Turban getragen, den männlichen, und das fanden manche nicht so gut, aber ich habe das trotzdem weiterhin getragen, bis die das dann irgendwann mal akzeptiert haben als Teil von mir.
Wie hat das dann mit der Verständigung geklappt? Anfangs konnten Sie noch kein Arabisch, auch gerade als es dann darum ging, die Falknerei zu erlernen.
Ja, also das war alles Learning by Doing und besonders beim Zusehen war das so. Und es ist unglaublich, wie man Personen trotzdem, besonders wenn man sich gegenübersteht, eigentlich versteht mit Körpersprache und mit Händen und Füßen, wie man so sagt, kann man trotzdem sehr viel verstehen. Man kann natürlich nicht über Details reden und Sachen ausdiskutieren und besondere Fragen stellen. Das ist natürlich immer problematisch, aber man kann durch Beobachtung sehr viel lernen, und dadurch habe ich dann auch Arabisch gelernt und ein paar Beduinen auch Englisch beigebracht mit diesem Austausch.
Und es scheint schon eine Mission von Ihnen zu sein, auch über die Falknerei aufzuklären, weil da vermutlich auch viele Vorbehalte gegenüber herrschen.
Natürlich, für mich ist es sehr wichtig. Also es herrschen sehr viele Vorbehalte gegen andere Kulturen oder eben in diesem Falle gegen die Jagd als solches, weil viele Menschen denken, es ist einfach Tiere töten und so weiter. Dabei gehen die meisten Leute, die sowas sagen, gehen dann in den Supermarkt und kaufen sich von Massentierhaltung abgepackte Steaks und denken darüber gar nicht nach, wo jetzt das Fleisch herkommt oder so weiter. Natürlich gibt es auch welche, die sich konkret dafür entscheiden, Vegetarier oder Veganer zu sein, aber auch selbst mit so einer Entscheidung hat man als Mensch, der in einer Stadt lebt, trotzdem Einflüsse auf die Natur und nicht immer positive.
Aber es gilt ja auch dennoch kritisch auf die Jagd auch zu gucken. Man kann es ja dann auch nicht schönreden, die Dinge.
Nein, natürlich nicht. Und das ist das Wichtige. Also Jagd ist nicht nur Tiere töten, es ist auch Naturschutz. Und das Wichtige ist einfach, dass wir ständig lernen, dass gewisse Fehler, die gemacht werden, dass wir dadurch lernen und weiterkommen. Aber der Naturschutz ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Jagd, der ganz oft von den meisten Leuten einfach übersehen wird, weil die sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen.
Wir wollten Katar noch näher kennenlernen. Katar hält ja auch Anteile an der Deutschen Bank, VW, Hapag-Lloyd. Dieselskandale, die Deutsche Bank in einer schwierigen Situation. Dennoch halten die Kataris daran fest. Was glauben Sie? Macht das eine Mentalität?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind eher wirtschaftliche Entscheidungen. Also es sind ja nicht nur deutsche Firmen, Qatar Investment Authority, das ist eine komplette Firma, die schon seit Jahren Aktien und Firmenanteilen weltweit in diversen Firmen kauft. Also sagen wir mal, mindestens halb London ist in katarischer Hand jetzt von Harrods. Harrods ist da nur ein kleiner Teil davon sozusagen.
Aber Katar möchte jetzt der größte arabische Investor in Deutschland werden. Mhm. Wie kommt das? Wie können Sie das als Deutsche beurteilen? Sie haben ja die Mentalität auch, die Wirtschaftskraft dort kennengelernt.
Ja, sie, wie gesagt, durch diese Firma Qatar Investment Authority, die sind sehr gut aufgestellt mit internationalen Beratern, die internationale Wirtschaft sehr gut kennen. Und Deutschland ist ein extrem wichtiges Wirtschaftsland und das ist eine von vielen Standpunkten, wo die investieren. Also wie gesagt, auch England, London haben sie sehr viel aufgekauft, auch von Gebäuden und Firmen. Und seit letztem Jahr investieren diese auch sehr, sehr stark in Amerika. Und ich glaube, das ist einfach eine gewisse Sicherheit, auch gewisse Anteile einfach im Ausland und in verschiedenen Wirtschaften aufgeteilt zu haben, als jetzt sich nur auf ihr eigenes Land in Katar zu konzentrieren.
Wie gucken Sie auf die Fußball-WM 2022?
Also ich muss sagen, ich bin wirklich ein komplett naturverbundener Mensch, der sich eher so für die Natur interessiert. Ich schaue überhaupt keinen Fußball, deswegen werde ich das auch überhaupt nicht verfolgen. Ich fand es jetzt sehr interessant in der Zeit der Blockade, dass ausgerechnet Katar in dem emiratischen Land, Nachbarland, wo die blockiert wurden, den Asian Cup gewonnen hat. Das fand ich jetzt sehr interessant.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Genau.
Es gab ja auch Forderungen nach einem Boykott. Wie beurteilen Sie das? Wäre das der richtige Weg gewesen?
Ich glaube, sowas ist nie der richtige Weg, weil ich denke, der richtige Weg ist immer Diplomatie, Kommunikation und Aufklärung. Also ein kompletter Boykott oder die Grenzen zu sperren, finde ich, ist nie oder noch schlimmer, Krieg ist nie ein Weg in die Zukunft.
Aber das haben Sie ja gerade auch in Ihrer Rolle wahrscheinlich auch als Jägerin, als Falknerin auch sehr viel erlebt. Also da gab es sogar Aufforderungen, über Ihr Thema nicht mehr zu berichten. Wie gehen Sie damit um?
Ja, also das gab es diverse Male natürlich und ich meine, am Anfang war es eben sehr, sehr schwierig, das zu akzeptieren, dass nicht nur eine Frau, sondern auch noch eine ausländische Frau, also keine Einheimische und wie gesagt dann noch eine Frau, also das waren so zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammengepasst haben für die traditionelle Falkenwelt. Und dann darüber auch zu sprechen, das war für die sehr schwierig, weil das ist eine ganz traditionelle Welt mit sehr, sehr alten, traditionellen Werten. Und das irgendwie da aufzubrechen, war anfangs sehr schwierig. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass sie sich generell mehr öffnen. Und also für mich ist es jetzt gar nicht mehr schwierig. Und die freuen sich immer und ich habe sehr gute Freunde dort. Aber es war natürlich ein Prozess der Zeit. Und wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt hatte, ist Jagd generell ein Thema, über was mehr gesprochen wird, weil es sehr viel Aufklärung fehlt, weil viele Leute das die ganzen Zusammenhänge, was damit zu tun hat, zum Beispiel der Naturschutz und was damit zusammenhängt, nicht verstehen.
Sie haben dort eine Werbeagentur geleitet. Sie leben jetzt auf Mallorca, arbeiten dort auch in einer Werbeagentur. Wird es Sie jetzt in Zukunft woanders hinziehen oder ist Spanien erstmal Ihr Ort? Was glauben Sie?
Also Spanien bleibt jetzt erstmal mein Ort und da genau, wo meine Falken jetzt auch erstmal zu Hause sind. Aber ich denke, ich habe immer ein gewisses Fernweh, also wird es mich sicherlich auch irgendwann mal wieder weiterziehen.
Dann dafür alles Gute und herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Laura Wrede.
Vielen, vielen Dank.
Eins gehört.